Grüß Gott und herzlich willkommen zu Weltkirche aktuell. Aus dem Studio des päpstlichen Hilfswerks Kirche in Not begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Wenn Papst Benedikt am 23. März zu seiner Reise nach Mexiko aufbricht, dann kommt er in ein Land, an dem Gewalt und soziale Unsicherheit an der Tagesordnung sind. Ob der Papst auch in diesem schwierigen Umfeld Akzente setzen kann und wie sich die katholische Kirche Mexikos in dieser Situation bewährt, darüber wollen wir gleich sprechen mit dem Seelsorger der Thomas Morus Gemeinde in Mexiko-Stadt, mit Pfarrer Ralf Hirsch. Grüß Gott, Herr Pfarrer Hirsch, herzlich willkommen bei uns in der Sendung.
Vielen Dank, Herr Niggewöhner. Ich grüße Sie und alle Zuhörerinnen und Zuhörer ganz herzlich aus Mexiko.
Herr Pfarrer Hirsch, Papst Benedikt der 16. bereist Ende des Monats zum ersten Mal während seines Pontifikats zwei mittelamerikanische Länder. Wir haben in der vergangenen Sendung schon gehört, wie groß die Erwartungen dabei in Kuba sind. Welche Impulse erhofft sich denn die Kirche Mexikos von diesem Besuch?
In erster Linie ist der Besuch sicherlich eine Chance, im Herzen und im Bewusstsein der starken mexikanisch-katholischen Bevölkerung bewusst zu werden, nachdem Johannes Paul II. Sicherlich der Überpapst schlechthin gewesen ist für die Mexikaner, ist Benedikt der 16. bislang eigentlich deutlich in seinem Schatten geblieben. Und es ist einfach eine Chance, bewusst zu werden und dazu zu gehören und ein Teil der in der Tat vorhandenen Bereitschaft der Mexikaner zu sein, sich mit Kirche und Papst zu identifizieren.
Also Johannes Paul II., das muss man vielleicht noch erwähnen, der war, glaube ich, insgesamt 5-mal in Mexiko, und ich glaube, direkt eine seiner ersten Reisen, außereuropäischen Reisen, führte dorthin. Das ging damals natürlich zur Mutter Gottes von Guadalupe, die in seinem Denken und Leben eine große Rolle gespielt hat. So viel also zur Erläuterung. Was erwarten denn die Menschen von diesem Besuch? Sie sagen, sie sind ein bisschen abwartend. Erwartet man da auch etwas für die persönliche Befindlichkeit, für die persönliche Lage, oder ist das alles mehr so am Rande?
Ich erinnere mich daran, was vor Jahren ein hiesiger Weihbischof einmal gesagt hat. Johannes Paul II. Haben wir gesehen, von Benedikt dem 16. werden wir lesen. Ich habe nicht den Eindruck, dass mexikanische Gesellschaft, dass mexikanische Kirche spezifische Erwartungen an diesen Besuch hat. Man muss ja auch sehen, dass der Besuch in León stattfindet und nicht in Mexiko-Stadt und eigentlich so ein bisschen außen vor bleibt. Ich glaube, es gibt eine freundliche Erwartungshaltung. Es gibt eine Bereitschaft, den Papst zu empfangen, und durchaus eine Tendenz, sich geehrt zu fühlen durch diesen Besuch. Aber dass konkrete Impulse etwa auf die innenpolitisch höchst schwierige Situation der sozialen Ungerechtigkeiten, der Ungleichheiten, der Narko-Auseinandersetzung, des fast Bürgerkriegs rings um die Narko-Problematik von Papst Benedikt dem 16. erwartet würden, sehe ich eher nicht.
Dennoch wird der Papst einige Probleme ansprechen, und die Themen, die er ansprechen wird, die hat er eigentlich auch schon im Vorfeld benannt. Er sagte, die Länder Lateinamerikas, die müssten sich wieder mehr auf ihre christlichen Traditionen, wieder mehr auf ihren Glauben zurückbesinnen. Ist denn da in den vergangenen Jahren, gerade auch in Mexiko, etwas verloren gegangen?
Mit Sicherheit. Es ist hier für Mexiko zu beobachten, dass trotz einer formellen Kirchenzugehörigkeit zur katholischen Kirche von ungefähr 85-90% der Bevölkerung und einer gesamtchristlichen Population von ungefähr 95-96%, die positive Identifizierung mit Kirche im Großen und Ganzen tendenziell abnimmt, vor allem auch in den jüngeren Generationen. Eine Tendenz, die nicht an der formellen Zugehörigkeit abzulesen ist, sehr wohl aber an der Form, wie Menschen am kirchlichen Leben teilnehmen. Gerade auch in der Unterscheidung von dem Padrecito vor Ort, der Ortsgemeinde, wo man gerade vielleicht auch in dörflichen Strukturen oder in gut gewachsenen Strukturen von Mexiko-Stadt einen hohen Grad der Identifikation hat, aber durchaus in deutlicher Trennung zu Bischöfen oder gar zu Weltkirche. Und mit Sicherheit spielt auch eine Rolle, dass eine so große Organisation wie die katholische Kirche gerade auch in schwierigen Situationen oft nicht dieselbe Nähe, dieselbe Identifizierung mit den Problemen der Menschen erfahrbar, erlebbar zu machen versteht, wie es zum Beispiel Gruppenkirchen aus dem Bereich der Reformation tun, die hier durchaus auch mit Kraft, mit Impulsen, auch mit erstaunlichen pastoralen Impulsen Mission betreiben. Ich glaube, es geht einfach um den Weg, den damals Aparecida beschrieben hat, die große Konferenz der lateinamerikanischen Bischöfe, zu der damals auch Papst Benedikt XVI. Nach Brasilien gereist ist, die einfach von der Herausforderung der Neuevangelisierung, von der Option für die Armen, von der Integration der Laien spricht und eine weitreichende Reform kirchlicher Strukturen anmahnt, eine organische Pastoral, ein Bemühen tatsächlich die Ressourcen, die Möglichkeiten der kirchlichen Gemeinschaft, so stark sie in, zum Beispiel hier in Mexiko ist, neu zu nutzen und tatsächlich eben auch gerade im Bildungsbereich und im Bereich der Diakonie, also kirchlicher Sozialarbeit, zunehmend Akzente zu setzen. Das werden mit Sicherheit zentrale Punkte einer positiven Entwicklung, einer Entwicklung sein, die neue Glaubwürdigkeit, neue Präsenz schafft. Wenn es nicht gelingt, solche Punkte zu setzen, steht allerdings wahrscheinlich den Kirchen, der katholischen Kirche in den lateinamerikanischen Ländern, ähnlicher Einbruch voraus, wie sie es in Europa erlebt hat.
Jetzt haben Sie schon einige innerkirchliche Probleme angesprochen, aber es gibt ja auch so gesellschaftliche Phänomene, die uns ja auch in Europa vertraut sind, zum Beispiel der Hang einer übermäßigen Selbstverwirklichung, das dann natürlich auch ein bisschen auf Kosten der Gemeinschaft geht und oft auch auf Kosten der Familie. Ist das auch in Mexiko ein Problem, dass zum Beispiel die Institution Familie in Gefahr gerät?
Natürlich geraten im Druck von Konsumanreiz, von Teilnahme an den ökonomischen Wirklichkeiten globalisierter Welt tendenziell christliche Familienperspektiven in den Hintergrund. Aber man muss einfach auch nochmal sagen, die Sache mit der Selbstverwirklichung ist ein ziemliches Luxusproblem in einer Wirklichkeit der Gesellschaft von Mexiko, in der es fünfstellige Zahlen von Hungertoten in jedem Jahr gibt, in dem es eine radikale gesellschaftliche Ungleichheit gibt, in der eine kleine Gruppe relativ reicher Menschen alles leben kann und ein großer Teil der Bevölkerung eben nicht teilnimmt. Im Blick auf das ist die Selbstverwirklichungsproblematik, die Frage, was bedeutet das denn eigentlich, Leben zu entfalten, tendenziell in dieser Zuspitzung ein Luxusproblem einer bestimmten Gruppe von Gesellschaft. Die existenziellen Probleme der Mehrheit sehen anders aus.
Sie sprachen gerade von Hungertoten. Das wird jetzt sicherlich den einen oder anderen erstaunen, mich auch. Warum hört man davon nichts?
Natürlich ist der Drogenkrieg, in Anführungsstrichen Krieg, ist diese gewaltsame Auseinandersetzung erheblich öffentlichkeitswirksamer und liefert andere Bilder als die allgegenwärtige Not, die man ja aus ganz vielen Teilen der Welt wahrnehmen kann, wo vielleicht schlichtweg aus Mexiko nicht die eindrucksvollsten Bilder kommen. Aber es ist ein Teil der gesellschaftlichen Wirklichkeit. Es ist eine Zuspitzung natürlich. Im Blick auf eine Gesamtbevölkerung sind diese Zahlen vielleicht, vor allem dann, wenn man sie nicht Hungertote nennt, ich habe das jetzt vielleicht zu sehr zugespitzt, sondern wenn man von Fehlernährung, Mangelernährung spricht, sieht das alles relativ harmlos aus. Aber wenn es darum geht, gesellschaftliche Wirklichkeit wahrzunehmen, ist es eben nicht nur der Drogenkrieg in Anführungsstrichen, sondern ist es eine weite Wirklichkeit einer auseinanderklaffenden Schere zwischen Arm und Reich, eine massive Klassengesellschaft, in der die einen auf dem Rücken der anderen deutlich leben und tatsächlich sich Not und alle Konsequenzen bis hin eben auch zur Kriminalität und Gewalt massiv entfalten.
Bleiben wir noch einen Moment bei diesem Drogenkrieg. Da gibt es Zahlen. Für 2011 gibt die Regierung eine Zahl von 12.903 Toten als Opfer dieses sogenannten Drogenkriegs an. Und das bedeutet sogar einen Rückgang im Vergleich zu 2010. Die Regierung hat sehr viele Soldaten, 45.000 Soldaten, habe ich gelesen, engagiert für diesen Kampf gegen die Drogenmafia. Warum ist dieses Problem gerade in Mexiko so existent? Warum kriegt man es nicht in den Griff?
Zum einen ist die Herausforderung sicherlich das Problem der Armut und der Perspektivlosigkeit weiter Teile von Bevölkerung. In dem Zusammenhang ist jede Einladung zur Mitwirkung an etwas, was Lebensunterhalt und Perspektive und sei es kurzfristige verspricht, natürlich eine Chance oder eine Versuchung. Und man muss einfach sagen, dass es dabei um viel Geld, um sehr viel Geld geht, dass es außerdem die Nachbarschaft zu den Vereinigten Staaten, einem der Hauptkonsumenten von Drogen, mit sich bringt, dass das Land hier eben eine Schlüsselposition für den Drogenverkehr, vielleicht mehr noch als für den Drogenanbau hat. Und dass es sozusagen innerhalb einer komplexen wirtschaftlichen Situation, böse gesagt, eine der wenigen Wachstumsbranchen ist. Und, ja. Und im Blick auf den Rückgang der Zahlen muss man vielleicht nochmal hinzufügen, dass jetzt im Januar 2012, nur im Januar 2012, 900 Tote zu verzeichnen sind. Und man eigentlich an keinem Tag die Zeitung aufschlagen kann, ohne nicht von 10, 15, 20 Toten, die irgendwo in einer Grube gefunden werden, zu lesen. Es ist für Leute, vor allem die in Mexiko-Stadt leben, nicht unmittelbar erfahrbar jeden Tag, wie massiv diese Wirklichkeit ist. Aber wenn man sich tatsächlich diese Zahlen einfach nochmal vor Augen hält, muss man schon feststellen, dass die gesamte mexikanische Gesellschaft extrem präsent ist und dass es Teile von Mexiko gibt, von denen offiziell Autoritäten, militärische Autoritäten sagen, dass in diesen Teilen, vor allem im Norden des Landes eben, die Staatsmacht nicht mehr in den Händen der mexikanischen Regierung liegt, sondern in den Händen von Kartellen.
Sie haben gerade schon auch durchaus kritische Töne gefunden, was die Rolle der Kirche anbelangt, dass da noch viel mehr zu tun sei, in Hinblick auf die großen Probleme gesellschaftlicher Art in Mexiko. Erhebt denn die Kirche ihre Stimme gegen diese Gewalt, die es gibt im Land, gegen die Ungerechtigkeit?
Die Kirche erhebt mit Sicherheit die Stimme. Also gerade der Erzbischof von Mexiko-Stadt, Norberto Rivera Carrera, der einfach durch seine Funktion als Erzbischof von Mexiko-Stadt, auch wenn er nicht der Präsident der Bischofskonferenz ist, der Vorsitzende der Bischofskonferenz ist, Entschuldigung, einen enormen Einfluss hat und gehört wird, spricht sehr deutliche Töne und fordert zu einem Ende von Gewalt auf, ruft Regierung und natürlich auch die Menschen, die in diesen Kartellen verstrickt sind, auf, zur Umkehr zu kommen. Man muss dazu sagen, dass politische Betätigung und das Einwirken auf gesellschaftlich relevante Themen konstitutionell in Mexiko problematisch ist durch die massiv laizistisch geprägte Verfassung vom Anfang des 20. Jahrhunderts ist es sehr klar geregelt, dass Kirche in der Öffentlichkeit keine Stellung zu beziehen hat zu politischen Themen, ja eine solche Stellungnahme unter Strafe steht. Es ist in der Tat, obwohl 85-90% der Menschen in diesem Land katholisch sind, keineswegs üblich und gewöhnlich, dass katholische Kirche massiv zu politischen Problemen ausdrücklich Stellung nimmt und dazu in dieser Form der Öffentlichkeit gehört wird. Dass Vertreter von Kirche und Kirchengemeinden vor Ort extrem starken Einfluss haben und auf einer niederschwelligen Ebene die Realität von Sozialarbeit betreiben an vielen Orten des Landes und von daher ganz nah dran sind, steht auf einem anderen Blatt und ist außer Frage.
Ja, manchmal liest man ja auch von Gewalt gegen Priestern, gegen Angehörige der Kirche. Steht das vor diesem Hintergrund? Wenn die Kirche sich einmischt in solche Belange, dann gibt es Gegendruck oder hat das andere Gründe?
Es hat sicherlich einige sehr massive Interventionen in diesem Gegendrucksinne gegeben. Das Attentat auf einen Bischof beispielsweise vor einigen Jahren. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass eben auch Kirchenvertreter in der gleichen Art und Weise wie alle anderen Menschen in dieser Gesellschaft Opfer von Gewalt werden und damit eben halt auch Priester überfallen werden, ohne dass das unbedingt einen inhaltlichen Zusammenhang haben muss. Diesbezüglich kann man eigentlich immer noch eher beobachten, dass auch im Umfeld krimineller Aktivitäten Mexikanerinnen und Mexikaner doch eher vorsichtig sind, im kirchlichen Umfeld tätig zu werden, also negativ tätig zu werden, dass es eher eine gewisse grundsätzliche Hochachtung gegenüber Kirche, zumindest Ortskirche, Gemeindekirche in allen Bevölkerungsteilen gibt, was aber eben nicht mehr so weit reicht, dass sie vollkommen exempt werden, sondern eigentlich dieselben Probleme teilen, die alle Menschen in dieser Gesellschaft teilen.
Herr Pfarrer, wir wollen gegen Ende unseres Gespräches auch noch vorausblicken, denn im Juli 2012 wird in Mexiko gewählt. Ist das eine besondere Wahl, eine wichtige Wahl? Könnten danach die Weichen für Mexikos Zukunft neu gestellt werden oder sind Sie da eher pessimistisch?
Die Wahl 2012 ist Präsidentenwahl und es ist Richtungswahl. Es geht um die Frage, möchte Mexiko von neuem dem PRI, dem alten Parteibündnis, vertrauen, das mehr als 70 Jahre eine Scheindemokratie in Mexiko verwirklicht hat, aber jetzt einen relativ attraktiven Kandidaten vorstellen kann? Möchte es in der Linie von Felipe Calderón mit dem PAN weiter entfalten? PAN stellt eine Kandidatin auf. Oder kommt der damals Felipe Calderón unterlegene López Obrador, der Kandidat der Linken, zur Geltung? Alle drei Kandidaten, Kandidatinnen werden vor der zentralen Herausforderung der sozialen Gerechtigkeit einerseits stehen und andererseits in der Konsequenz der Auseinandersetzung mit dem Drogenbürgerkrieg in Anführungsstrichen. Keiner bekennt sich dazu, mit den Drogenkartellen in Verhandlungen eintreten zu wollen, was letztlich die Alternative wäre, wenn man die massive Auseinandersetzung so nicht fortsetzen möchte. Wahrscheinlich hat auch keiner von diesen Kandidaten Patentrezepte in der Hand. Dazu ist die Lage einfach zu verfahren, zu herausfordernd, zu komplex. Letztlich ist diese Wahl wahrscheinlich eher eine Sympathie, denn eine Themenwahl. Im Blick auf die Präsidentenwahl muss man aber vielleicht im Ganzen einfach auch noch einmal sagen, dass Demokratie in Mexiko eine Herausforderung darstellt und es kein weit verbreitetes Bewusstsein für den Wert von Demokratie gibt, weil tatsächlich eine Mehrzahl von Menschen sich nicht repräsentiert erlebt, sondern es eher als ein gesellschaftliches Spiel wahrnimmt. Man könnte es vielleicht fast eine Oligarchie im Gewand einer Demokratie nennen. Einige wenige, die zu diesem Spiel gehören, führen es auf, aber es ist nicht unbedingt so, dass die Mehrzahl der Menschen sich mit einem demokratischen Staatssystem identifizieren kann, weil schlichtweg die Erfahrungswirklichkeit des Repräsentiertseins und Vorkommens und Teilhabens fehlt.
Herr Pfarrer, ich will ganz zum Schluss noch einen Punkt aufgreifen, den Sie eben angesprochen haben. Und das ist der Punkt mit der Zukunft der katholischen Kirche in Mexiko, in Lateinamerika ganz allgemein. Wir wissen, es ist ganz allgemein Faktum, dass Sekten, dass aber auch freikirchliche, evangelikale Gruppierungen dort auf dem Vormarsch sind. Wir wissen, da wird teilweise mit Versprechungen gearbeitet, auch mit viel Geld. Sie haben aber auch einen wichtigen Aspekt genannt, nämlich den, dass diese Gruppierungen einfach auch flexibler auf die Nöte der Menschen eingehen. Nun ist es ja ganz allgemein so, als sei die Kirche in diesen traditionellen Ländern wie Lateinamerika, Europa gewissermaßen in einer Krise. Und diese Krise der Kirche scheint eine Krise des Glaubens zu sein, vielleicht auch eine Krise der Glaubensverkündigung. Wo sehen Sie persönlich als Seelsorger Auswege? Wie muss die Kirche der Zukunft, vor allen Dingen natürlich bei Ihnen in Mexiko, aussehen, um in dieser globalisierten Welt bestehen zu können und die frohe Botschaft auch in Lebendigkeit, in Schönheit und attraktiv verkünden zu können?
Herr Niggewörner, ich wüsste fast gar nichts hinzuzufügen nach dem, was Sie in der Frage gesagt haben. Denn Sie umreißen, eine Vision zu haben, dass es schön und lebenswert sein kann, dass es schön und lebenswert ist, dem Evangelium zu vertrauen. Dass Menschen das verkörpern und das weitergeben können, das ist sicherlich eine zentrale Herausforderung. Ein Weg dahin ist zum einen sicherlich die Frage nach der Funktionalität kirchlicher Strukturen. Das ist nicht jetzt eine Erfindung von mir, sondern das ist ein Reflexionsprozess in der Folge von Aparecida, der zuletzt in 2010 nochmal in einer Folgekonferenz in Lima als Kriterium der Reflexion den Kirchen mit auf den Weg gegeben worden ist. In diesem Zusammenhang die Frage zum Beispiel nach dem Umgang mit territorialen Strukturen oder mit personalen Strukturen. Was ist die Bezugsgröße von Kirchengemeinde? In welchen Zusammenhängen kann Kirche Gemeinschaft anbieten und präsent sein? Muss sich das unbedingt über Straßenzüge bestimmen oder gibt es vielleicht auch andere Bezugsformen, die pastoral erheblich effizienter und stärker sein könnten, weil sie mehr Verbundenheit schaffen? Auf der anderen Seite ist Bildung, auch Bildung im Glaubenswissen, eine Herausforderung. Sich auseinanderzusetzen mit den Themen des Glaubens findet in den Umfeldern der Kirchen statt. Und wie viel Zeit in den Strukturen der Fortbildung, die wir jetzt haben, können Menschen tatsächlich investieren, um etwas zu erfahren von dem, was Evangelium bedeutet, durchaus auch in der Auseinandersetzung mit Alternativen, die in einer globalisierten Welt ja tatsächlich im Raum stehen, auch hier in lateinamerikanischen Ländern plötzlich im Raum stehen, demgegenüber Antworten geben zu können, demgegenüber sensibel zu sein für die Unterschiede und Gemeinsamkeiten und ein Kriterium zu entwickeln für das, was es wert ist, Leben zu investieren, aus dem Evangelium heraus, das ist sicherlich eine zentrale Herausforderung. Und die andere, das, was so schlagwortartig Option für die Armen genannt worden ist und vielleicht gerade für die, die auf Theologie der Befreiung etwas allergisch reagieren, einen negativen Beigeschmack hat, aber trotzdem nach wie vor in einem guten Sinne die Option der Kirche auch ausdrücklich in Aparecida und mit Aparecida bleibt, die Präsenz dort, wo Menschen leiden und sich herausgefordert sehen, die spürbare Präsenz von kirchlicher Wirklichkeit, denke ich, ist eine dritte zentrale Herausforderung.
Danke für dieses Gespräch, Herr Pfarrer Hirsch. Und Sie, liebe Hörer, bleiben jetzt bitte noch eingeschaltet. Wir haben noch einige Minuten Zeit und die wollen wir nutzen, um noch einmal über Kuba zu sprechen. Sie wissen, Kuba, der mittelamerikanische Karibikstaat, ist ein Prioritätsland von Kirche in Not. Es wird große Aktionen zum Papstbesuch dort geben. Die kubanische Bischofskonferenz hat um 250.000 Rosenkränze und 10.000 Prayerboxen gebeten. Kirche in Not wird diesen Wunsch erfüllen. Und was es sonst noch zum Papstbesuch zu sagen gibt, das weiß der Kuba-Referent von Kirche in Not, Ulrich Knie. Sie hören ihn gleich im Gespräch mit Berthold Pelster. Zuvor hören wir noch ein bisschen Musik. Wir haben eben mit einem Seelsorger aus Mexiko-Stadt gesprochen. Jetzt hören wir Musik aus Mexiko-Stadt. Los Mariachis del Mariachi singen El Pescador, der Menschenfischer.
Herr Knie, im Vergleich zu Papst Johannes Paul II. Unternimmt Papst Benedikt relativ selten Auslandsreisen. Warum reist er dann ausgerechnet nach Kuba?
Der Papst reist jetzt aus Anlass des 400-jährigen Jubiläums der Marienstatue von El Cobre, der Jungfrau der Barmherzigkeit von El Cobre, nach Kuba. Das Marienbildnis wurde ja 1612 in der Bucht von Nipe gefunden und später in die Kupferminenstadt El Cobre gebracht, wo sie heute sehr stark verehrt wird.
El Cobre ist das Nationalheiligtum der Kubaner und hat also eine wichtige Bedeutung für ganz Kuba.
Ja, es wird von Gläubigen wie auch von Nichtgläubigen, auch von Kommunisten verehrt. Denn die Jungfrau von El Cobre hat damals beim Unabhängigkeitskrieg gegen Spanien beigetragen, dass Kuba unabhängig wurde. Und sie gilt als Zeichen und Symbol nicht nur des Glaubens, sondern auch kubanischer Nationalität und Identität. Wird also sehr stark verehrt. Und in diesem Jahr begeht die Kirche ein sehr großes Jubiläum. Und der Papst möchte zusammen mit den Kubanern die Jungfrau von El Cobre verehren. Er möchte aber auch den Kubanern nahe sein in einer Zeit des Umbruchs und auch besonderer Schwierigkeiten.
Herr Knie, Sie sagten gerade, das Jubiläum wird auf sehr umfangreiche Weise gefeiert von der katholischen Kirche in Kuba. Diese Statue der Mutter Gottes hat sogar eine Pilgerreise unternommen und viele Orte auf Kuba besucht. Wie sah das im Einzelnen aus?
Ja, seit August 2010 wurde eine Replik dieses Marienbildnisses durch alle 11 Diözesen des Landes gefahren, auf einem Fahrzeug, was auch unser Hilfswerk mit unterstützt hat. Das war ein umgebauter Geländewagen, der auch für schwierige Straßenverhältnisse geeignet ist. Und dort konnte man dieses Marienbildnis, was in einem Glaskasten aufbewahrt wurde, sowohl innen transportieren als auch auf dem Dach. Und dann durch die einzelnen Dörfer und durch die einzelnen Gemeinden fahren. Es war beeindruckend zu sehen. Ich habe selbst auch während meiner letzten Kuba-Reise den Besuch der Jungfrau von Cobre in einer Pfarrei in La Habana erlebt. Und es war beeindruckend zu sehen, wie Tausende von Menschen und auch viele Menschen, denen man ansehen konnte, dass sie eigentlich mit Glauben nicht viel am Hut haben, wie sie da hingeströmt sind und der Gottesmutter ihre Blumenspenden gebracht haben, die Kerzen gebracht haben und auch im Gebet verweilt sind. Die Kirche konnte diesen Moment auch sehr gut nutzen für eine kleine Basiskatechese. Und so ist die Gottesmutter durch alle 11 Diözesen gepilgert und hat überall eigentlich auch einen sehr starken Durst und Hunger nach Gott geweckt. Also man merkt, es kommen viel mehr Menschen in die Kirchen, zu den Gottesdiensten, zu anderen Veranstaltungen der Kirche. Da ist ein großes Interesse da.
Herr Knie, der Erzbischof von Havanna, Kardinal Jaime Ortega, hat gesagt, dieses 400-jährige Jubiläum würde zu einem neuen Frühling der Kirche führen. Konnten Sie davon schon erste Anzeichen bei Ihrer letzten Kuba-Reise entdecken?
Ja, also das Interesse an Kirche ist sehr groß geworden. Man muss sehen, in den ersten 25 Jahren nach der Revolution 1959 war die Kirche ja gezwungen, sich sehr zurückzuziehen. Man hatte damals von 2000 Ordensleuten die meisten aus dem Land vertrieben, weggeschickt oder andere sind freiwillig gegangen wegen der schwierigen Umstände. Es sind nur 200 Ordensleute übrig geblieben. Von 700 Priestern sind auch nur 200 Priester ungefähr übrig geblieben. Die Kirche konnte, zahlreiche Kirchenbauten wurden konfisziert. Die Kirche musste sich zurückziehen in private Häuser, in die Sakristeien und in kleine Kirchengebäude. Außerhalb konnte sie eigentlich überhaupt nicht tätig werden. Und das Ganze dauerte 25 Jahre lang an, bis 1986 ein großes kirchliches Nationaltreffen stattgefunden hat in La Habana. Das war eine Woche lang, wo ungefähr 180 kirchliche Vertreter zusammenkamen. Man hat damals beschlossen, sich einfach mit diesen Gegebenheiten abzufinden und jetzt nicht mehr sich nur zurückzuziehen, sondern man wollte mit einer missionarischen, mit einer betenden und einer leibhaftigen Kirche nach außen treten und auch wieder aktiv werden, ein bisschen die Gesellschaft aktiv mitgestalten.
Aber hat die kommunistische Regierung das denn zugelassen?
Interessanterweise hat die kommunistische Regierung ein wenig Zugeständnisse gemacht. Sie hat wahrscheinlich auch gesehen, dass die Kirche jetzt nicht eine politische Oppositionskraft sein wollte, sondern dass sie eigentlich ein großes Interesse an der Situation der Menschen hat. Und sie hat dann auch ermöglicht, dass zum Beispiel wieder Ordensleute ins Land einreisen konnten. Sie hat ermöglicht, dass Bibeln importiert werden konnten. Dann kam natürlich der Kirche auch noch die ganze politische Situation und der Zusammenbruch der Sowjetunion und der ehemaligen Handelspartner im Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe zugute. Denn dieser plötzliche Wegbruch des Außenhandels hat Kuba in eine sehr tiefe Wirtschaftskrise gestürzt. Es traten soziale Disparitäten auf. Die Menschen haben sehr große Not gelitten. Und das hat die Möglichkeit eröffnet, dass die Kirche auch geduldet wurde als sozialer Akteur. Die Kirche durfte im Namen der Caritas oder im Rahmen der Caritas auch soziale Aufgaben wahrnehmen, weil der Staat dazu nicht mehr in der Lage war. Dann gab es 1991 die Möglichkeit, auch für Katholiken oder für Gläubige in die kommunistische Partei einzutreten und damit nicht ganz ausgeschlossen zu werden aus Karrieremöglichkeiten. 1992 wurde die Verfassung geändert. Aus einem atheistischen Staat wurde ein laizistischer Staat. Und so kam eine Sache nach der anderen. Es gab eine leichte Annäherung, eine leichte Öffnung. Und insgesamt hat sich das Klima für einen Dialog zwischen Kirche und Staat wesentlich verbessert.
Die katholische Kirche hat inzwischen auch eine gewichtige Stimme in Fragen der Menschenrechte. So wurde der Erzbischof von Havanna, Kardinal Ortega, erst vor kurzem von der spanischen Regierung dafür ausgezeichnet, dass er im Jahr 2010 dazu beigetragen hat, dass politische Häftlinge freikamen. Wie konnte ihm das gelingen?
Ja, er hat zusammen mit dem Präsidenten der kubanischen Bischofskonferenz im Jahr 2010 sich sehr dafür eingesetzt, dass die Damen in Weiß, also Angehörige von politischen Häftlingen, dass sie nicht weiter belästigt und inhaftiert wurden. Und er hat auch bewirkt, dass im Zuge dieser Verhandlungen dann auch mindestens 140 politische Gefangene aus der Haft entlassen und nach Spanien ins Exil geschickt wurden. Für diesen Vermittlungserfolg hat er eben auch diese höchste Auszeichnung der spanischen Regierung bekommen.
Muss sich denn die Kirche in ihrer Katechese zum Beispiel beschränken auf den Raum der Pfarrgemeinde oder kann sie auch darüber hinaus wirken? Gibt es zum Beispiel schulischen Religionsunterricht in Kuba?
Nein, das gibt es leider nicht. Die Kirche ist nach wie vor ausgegrenzt und ausgeschlossen aus dem ganzen Bildungswesen. Sie hat zahlreiche Bildungsangebote, auch um den Kontakt zur Gesellschaft und zur Bevölkerung herzustellen. Aber das muss in den kirchlichen Räumen geschehen. Und das geschieht zum Beispiel im Bereich der Katechese an den Wochenenden, wo dann sehr, sehr viele Kindergruppen und auch Erwachsenengruppen sich treffen, um gemeinsam im Glauben zu wachsen und ausgebildet zu werden.
Hat die Kirche auch Möglichkeiten, über die modernen Medien zu wirken? Hat sie eigene Zeitschriften, Zeitungen oder vielleicht einen eigenen Fernsehsender oder zumindest Fernsehsendungen?
Einen konkreten Zugang zu den Medien hat die Kirche kaum, denn die Medien werden eigentlich durchweg kontrolliert und zensiert vom Innenministerium. Die Kirche hat allerdings einige Magazine, einige Diözesen verfügen über solche eigenen Publikationen, die sehr, sehr beliebt sind bei der Bevölkerung, weil sie eine neutrale, auf der Wahrheitsliebe basierende Information bieten. Also sie werden gelesen von Katholiken wie auch von Nichtgläubigen. Und die Menschen haben ganz genau gelernt, in der Schriftsprache auch zwischen den Zeilen lesen zu können. Ansonsten hat die Kirche keinen Zugang zu den Medien. Hin und wieder kam es in der letzten Zeit vor, eigentlich ab dem letzten Papstbesuch, dass Kardinal Ortega zum Beispiel in den Medien auftreten konnte, Ansprachen halten konnte im Fernsehen oder im Radio. Und diese Möglichkeiten werden jetzt etwas vervielfältigt, auch für andere Bischöfe ermöglicht. Ein Medienapostolat über das Internet zum Beispiel ist derzeit völlig undenkbar, weil die meisten Kubaner noch keinen Zugang zum Internet haben und das Internet auch extrem langsam funktioniert und sehr unzuverlässig ist.
Nochmal kurz zurück zum Besuch von Papst Benedikt auf Kuba. Die Medien spekulieren darüber, ob es möglicherweise auch ein Treffen geben könnte zwischen Papst Benedikt und dem Revolutionsführer Fidel Castro. Haben Sie nähere Informationen? Könnte es so ein Treffen geben? Und wenn ja, worüber würden die beiden sprechen?
Also offiziell ist keine Begegnung zwischen Papst Benedikt dem 16. und Fidel Castro geplant. Der Gesundheitszustand des ehemaligen Revolutionschefs ist auch nicht genau bekannt in der Öffentlichkeit. Man weiß nicht, ob es eventuell zu einem informellen Treffen kommt. Ich könnte mir vorstellen, dass während des Höflichkeitsbesuches des Heiligen Vaters im Palast der Revolution, wenn er den der jetzigen Staatspräsidenten Raúl Castro trifft, dass dann eventuell der Bruder Fidel Castro auch anwesend sein könnte. Das könnte ich mir durchaus vorstellen.
Und worüber können sich die beiden unterhalten?
Ich könnte mir vorstellen, dass der Heilige Vater die Situation der Menschen anspricht und vielleicht auch ein wenig daran appelliert, dass die Kirche weitere Freiheiten eingeräumt bekommt. Also, dass sie vielleicht auch irgendwann wieder neue Kirchen errichten kann, dass sie mehr Möglichkeiten bekommt, Materialien zu importieren und dass vielleicht auch die Bürokratie etwas reduziert wird.
Es gibt einige Anzeichen, dass die kubanische Gesellschaft sich ganz langsam öffnet, weg von einer stark ideologisierten Gesellschaft hin zu einer etwas offeneren Gesellschaft mit ein klein wenig Marktwirtschaft, mit ein klein wenig demokratischen Elementen. Welche Rolle kann die katholische Kirche in diesem Transformationsprozess spielen?
Also die Kirche hat ja jetzt gezeigt, dass sie durchaus als Vermittlerin ernst genommen wird im gesellschaftlichen Dialog. Sie versucht auch gleichzeitig Laien auszubilden, um später gesellschaftliche Verantwortung übernehmen zu können.
Welche Folgen könnte der Papstbesuch von Papst Benedikt haben für Kuba?
Die Erwartungen sind natürlich sehr groß, auf vielen Seiten. Dass sich am System sehr viel ändert, ist erstmal nicht zu erwarten. Da ist das System so komplex aufgebaut und die Kontrollstrukturen so stark, dass jetzt nicht auf einmal ein kompletter Aufbruch wahrscheinlich stattfinden wird. Aber ich gehe schon davon aus, dass es zu weiteren Erleichterungen für die Kirche und für das Leben der Kirche kommen wird.
Das war Weltkirche aktuell. Über die bevorstehende Papstreise nach Mexiko und Kuba haben wir heute gesprochen mit Pfarrer Ralf Hirsch, Seelsorger in Mexiko-Stadt, und dem Lateinamerika-Experten von Kirche in Not, Ulrich Knie. Ich würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten. Mein Name ist Volker Niggewöhner. Ihnen und Ihren Familien noch einen schönen und gesegneten Sonntag.